So, schönen guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Bitte das Schwätzen einzustellen. Jetzt konzentrieren wir uns nämlich auf einen ganz interessanten Vortrag heute. Der kommt von Peter Jonas. Herzlich willkommen. Jetzt muss ich dazu sagen, bevor Sie applaudieren, der ist nämlich der eigentliche Hausherr hier. Das wissen die wenigsten, Peter Jonas wohnt hier oben, ganz oben. Und er ist der Mann, der uns seit vielen Jahren beobachtet, die Umtriebe im Kepler-Salon, seine Zuständigkeit tatsächlich, und deshalb ist er heute hier eingeladen, ist Verkehrspsychologie. Er ist klinischer und Gesundheitspsychologe, auch Psychotherapeut mit dem Schwerpunkt eben Straßenverkehr. Sie haben es da schon gesehen. Studiert hat er, der gebürtige Linzer, an der Universität Salzburg und in Stanford, USA. Er ist Geschäftsführer des Vereins Gute Fahrt und der Drive Consult GmbH. Außerdem sitzt er im Verkehrssicherheitsbeirat des Verkehrsministeriums. Also heißen Sie mir mit mir willkommen, Herrn Peter Jonas, den Hausherrn. Bevor wir in medias res gehen, das Gebet zu Beginn des Kepler-Salons. Sie wissen, wir sind ein Verein, der von Subventionen und Sponsoren lebt. Deshalb bitten wir auch immer wieder, doch vielleicht zu überlegen, Freund des Kepler-Salons zu werden und hier mit einigen Spenden mitzuhelfen, dass diese schöne Talkreihe, die es seit dem Linz, dem Kulturhauptstadtjahr Linz 09 gibt, auch weiterhin bestehen bleibt. Sie sehen da hinten dann die Möglichkeiten der Anmeldung und der Information. Außerdem noch vorweg, Barbetrieb ist laufend. Sie können sich also, auch wenn Sie leise aufstehen und zart nach hinten tippeln, sich ein Bier, ein Weinderl holen oder sonst etwas. Wir haben auch antialkoholische Getränke. Wenn wir nachher diskutieren, bitte ich Sie noch auf die Disziplin zu achten mit dem Mikrofon. Nur wenn Sie Ihre Fragen ins Mikrofon hineinreden, dann haben wir das auch auf unserer Webseite, wo man dann diese Veranstaltungen hier nachhören kann. Mein Name ist Klaus Putting, ich bin Redakteur der Oberösterreichischen Nachrichten und wie gesagt, ich freue mich sehr, dass Peter Jonas heute bei uns ist, und damit sind wir bei dir, Peter, für deinen Initialvortrag, und danach diskutieren wir. Bitte sehr.
Ja, danke für die Einladung. Ich bin ja wirklich öfters da. Ich bin derjenige, der im Schneesturm mit Hausschuhen im Kepler-Salon sitzt, weil ich nur runtergehen brauche. Und freue mich jetzt, dass ich da auf der anderen Seite des Publikums sitze und einmal referieren darf. Ich werde jetzt ungefähr 20 Minuten sprechen. Wenn es zu lang wird, unterbrichst du mich einfach.
20 passt.
Das erste ist die Frage, was macht der Verkehrspsychologe? Ist ein Begriff, der vielleicht den meisten bekannt ist, aber was er inhaltlich macht, nicht ganz. Grundsätzlich kann man mal sagen, dass im Verkehr, in der Verkehrssicherheit kaum etwas aufgrund von technischen Gebrechen passiert. Ja. 99% der Unfälle passieren aufgrund von menschlichem Verhalten oder Fehlverhalten. Und die Personen, die für Verhalten, Verhaltensänderung, Verhaltensanalyse zuständig sind, sind halt einmal die Psychologen. Insofern ist die Verkehrspsychologie eine etwas vielleicht unterschätzte und nicht so bekannte Kerndisziplin im ganzen Verkehrssicherheitsbereich. Es ist so, ich bin im Verkehrssicherheitsbeirat vom Ministerium. Es sind dort ungefähr 50 Experten und ein einziger Verkehrspsychologe, der leider nur selten zu Wort kommt, weil das ganze Thema doch von den Technikern dominiert wird. Aber es gibt bei uns doch in Österreich das Gesetz, dass wenn jemand zum Beispiel zu schnell fährt oder mit zu viel Alkohol fährt, muss er zum Verkehrspsychologen. Entweder um die Fahreignung zu testen, also der Psychotest, oder um einen Kurs zu machen, eine sogenannte Lenkernachschulung. Und das ist eigentlich auch mein Hauptgeschäft. Neben der Unfallanalyse und der Beratung von Institutionen, was kein Geld bringt, ist das, von was ich lebe, die Durchführung von Nachschulungen für Lenker, die sich nicht an die Verkehrsregeln halten. Das sind in der ganzen Branche, wir sind ca. 14 Anbieter in Österreich, waren es 20.000 im Jahr. Die Situation hat sich verbessert, die Generationen, die nachkommen, haben schon viel weniger Probleme mit den Regeln. Derzeit sind es 14.000, die zu einer Lenkernachschulung kommen, von 26.000, die aufgrund von Alkohol einen Führerscheinentzug haben. Wir haben in unserem Institut, ich habe es nicht genau zählt, aber es sind sicher über 25.000 mittlerweile geschult, seit 14 Jahren. Ja, und jetzt schauen wir mal kurz, was die PowerPoint zeigt, weil es geht um das, wie man das Unfallrisiko senken kann. Einer der zentralen Punkte, man sieht es ganz klein, Verkehrssicherheit beginnt im Kopf. Einer der zentralen Punkte ist nämlich, dass die Unfallzahlen leider wieder steigen. Das ist die letzte Statistik aus der Pressekopie. Ich hoffe, das ist mit dem Copyright jetzt kein großes Problem. Ich habe eh die Quelle angegeben. Wir sind in Europa, genau dort, wo wir geografisch und mentalitätsmäßig sind, am Rande des Balkans. Auch der Korruptionsindex sieht uns genau an der 13. und der 14. Stelle innerhalb von Europa. Auf der linken Seite sind die Länder, die mehr Verkehrsunfälle haben pro Million Einkommen. Das ist eben, sind die neuen EU-Länder. Auf der rechten Seite, die weniger haben, das sind Kerneuropa. Also wir sind an der 13. Stelle genau dort, auf gleicher Höhe mit Italien. Und links geht es dann hinunter nach Bulgarien, Rumänien etc. Insgesamt haben wir die letzten Jahre massive Verbesserungen gehabt, Gott sei Dank. Das erste Mal, dass 2015 die Zahlen kippen, und zwar doch massiv mit plus 10% in Österreich, mit plus 12 in Oberösterreich. Wir haben in Oberösterreich 87 Verkehrstote gehabt 2015, das sind 12 mehr als im Vorjahr. Und es hat sich schon ein bisschen angedeutet, weil es war auch 2014 schon eigentlich eine Talsohle erreicht. Und es ist einer der Gründe, warum jetzt doch wieder mehr vom Gesetz her und auch von der Forschung in das Bereich Verkehrspsychologie investiert wird. Wie gesagt, fast alle Unfälle lassen sich durch Risikoverhalten erklären und minimieren. Und das ist auch der Punkt für den Titel. Man kann es zu ca. 70-75% selbst entscheiden, ob ein etwas geschieht im Straßenverkehr oder nicht. Das ist nämlich die Anzahl der Prozente von Unfällen, für die man selbst verantwortlich ist. Schauen wir uns einmal das Thema an, Risiko. Weil letztendlich geht es ja bei der ganzen Sache um Risiko. Die größte Risikogruppe mit den meisten Unfallursachen ist die Ablenkung. Dann ist die Risikobereitschaft. Ablenkung ist ein bisschen ein neuer Begriff. Ich als Psychologe bevorzuge Konzentrationsbereitschaft. Aber durch diese ganzen, der Mensch tendiert ein bisschen dazu, die Ursache für Probleme nach außen zu verlagern. Vor allem Techniker und Juristen sprechen lieber von Ablenkung, die den Lenker leider zustößt, als das, dass der Lenker sich durch bestimmte Situationen um seine eigene Konzentrationsbereitschaft bringt, indem er zum Beispiel mit dem Handy telefoniert. Ja. Also Konzentrationsbereitschaft ist eigentlich der klassische Begriff. Aber das große Thema, das jetzt von der Politik kommt im letzten Jahr, heißt Ablenkung. Es gibt angeblich 30% mehr Unfälle durch Ablenkung als früher. Den Begriff Ablenkung hat es vor 3 Jahren noch nicht gegeben. Da hat das Ganze in der Konzentrationsbereitschaft geheißen. Das zweite große Thema natürlich ist das Risiko. Überholen, zu schnell fahren, Alkohol. Dann kommt das Thema Nachlässigkeit. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind ein Drittel der tödlich Verunfallten nicht angegurtet, zumindest auf Autobahnen, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also eine sehr hohe Menge, wenn man sich angurten würde, umgekehrt, wenn man sich nicht angurtet, erhöht man das Risiko, dass man tatsächlich schwer verletzt ist, massiv. Ja. Allein, ich glaube, bei einem Unfall mit 30 km/h frontal kommt man 2,5 Tonnen Gewicht auf und zu in Form des Armaturenbrettes. Also das kann kein Mensch dagegen halten. Und dann gibt es natürlich auch Fremdverschulden. Das sind die 25% der Unfälle, für die man nichts kann. Stellen Sie sich vor, Sie haben zwei Verkehrssituationen, eine Landstraße und eine verkehrsreiche Kreuzung. Wo glauben Sie, ist das Risiko höher. Danke. Das sind Experten im Publikum. Warum auf der Landstraße? Danke, ja, natürlich, ja. Interessanterweise, es gibt sowas wie ein Safety Paradox. Unfälle passieren nicht dort, wo es am gefährlichsten ausschaut, sondern dort, wo es nicht so gefährlich ausschaut, aber tatsächlich gefährlich ist. Im Kreuzungsbereich passieren natürlich auch Unfälle, aber die Unfälle, die auf der Landstraße passieren, sind zum Großteil Alleinunfälle. Ein Thema, das mich immer fasziniert, warum die Hälfte der Unfälle ohne zweites Auto passiert. Abkommensunfälle, wie der Fachbegriff heißt, Leute fliegen aus der Kurve, fahren in den Straßengraben, ohne dass ein zweites Auto dabei ist. Und nicht umsonst, jetzt haben wir die EU-Statistik wieder, ist das Bild auf der EU-Statistik hinterlegt, genau mit so einem Abkommensunfall, wo kein zweites Auto involviert ist. Das ist auch die Begründung für den Titel. Einen Alleinunfall kann nur einer verhindern, und das ist derjenige, der am Steuer sitzt. Da haben wir eine Statistik. Das ist jetzt ein bisschen geschätzt, weil ich habe die einzelnen Länder nicht genau zusammengerechnet, die einzelnen Jahre, aber es waren schon über 50%, jetzt sind es 45%, wo man wirklich nur 100% allein verantwortlich ist. Da gibt es keinen zweiten. Es gibt dann natürlich eine Anzahl von Unfällen, die man verhindern hätte können durch defensives Fahren, durch Aufmerksamkeit. Und das sind die 30%, die man dann auf 75% hat. 45% sind wir sowieso nur selber schuld, und ungefähr 30% könnte man verhindern, obwohl wer anderer mitverantwortlich ist. Das zweite große Thema neben der Ablenkung ist immer noch die Alkoholisierung. Wir haben in Österreich offiziell zwischen 6% und 7% der Verkehrstoten durch Alkoholunfälle. Die Statistik stimmt aber nicht. Aus ganz, ganz einem einfachen Grund, weil in Österreich jemand, der als Unfalllenker einen Alkoholunfall verursacht und selbst dabei ums Leben kommt, bedingt durch die Tatsache, dass er nicht überlebt hat, als nicht alkoholisiert in der Statistik gerechnet wird. Das klingt absurd, weil was hat das einem mit dem anderen zu tun? Es ist deswegen so, weil in Österreich darf bei Toten keine Alkoholmessung vorgenommen werden. Statistisch korrekt müsste man die als nicht definierte oder nicht messbare Fälle nehmen. Es sind ungefähr eben 60% oder 70% in der Größenordnung der Unfälle, wo ein Todesopfer ist der Lenker. Das heißt, bei den meisten Unfällen kommt der Lenker um, und die sind alle nicht alkoholisiert per Gesetz. Es gibt zwar im Verkehrssicherheitsbericht 2011 vom BMFIT den Satz, vermutlich sind 25% der Unfälle auf Alkohol zurückzuführen, aber in den offiziellen Statistiken sind es nur 6% bis 7%. Das hat jetzt nicht die Buris angefangen und auch nicht der Stöger und nicht der Leichtfried. Das geht zurück auf, irgendwann vor 10, 15 Jahren hat man angefangen mit dem Unsinn. Und das traut sich keiner mehr ändern, weil er würde dann sofort auf 25% alkoholbedingte Unfälle hinauf schnalzen, die Statistik, und das funktioniert, das gibt's einfach nicht, ja. In den wissenschaftlichen Publikationen des Ministeriums ist es aber sehr wohl drinnen. Schauen wir uns kurz an, wie das Risiko steigt mit der Alkoholisierung. Sie erinnern sich ja vielleicht noch, wie die Diskussion waren, 0,8 oder 0,5 Promille. Wir haben bei 0,6 Promille das doppelte Unfallrisiko. Bei 0,8 das Vierfache. Also selbst bei 0,5 ist es doppelt so hoch. Bei 0,8 ist dann wirklich schon dramatisch. Und es geht nicht linear. Bei 1,4 Promille ist es schon 16. Und bei 1,5 Promille, wo dann auch der Psychotest angesagt ist, ist es das 30-fache Unfallrisiko. Ist übrigens eine EU-Studie. Also ja, wie viel Zeit haben wir noch?
Geht schon noch.
Ein paar Minuten. Warum ist das alles so, fragt man sich. Es gibt da hierarchische Stufen für ein Modell des Fahrverhaltens. Das oberste ist die persönliche Risikoeinstellung. Ja? Mein Risiko, mit dem ich in den Verkehr gehe. Dann ist das Fahrzweckmotiv, habe ich es eilig, bin ich verärgert. Fahre ich aufgrund von Lustgefühlen beim Autofahren, also Autofahren als man sagt Sensation Seeking, als Quelle für Aufregung und Spannung. Dann ist die Beherrschung schwieriger Situationen, also Kompetenz. Und als letztes die Fahrzeugbedienung. Das ist eine Pyramide, die aufbaut. Allerdings gibt es Defizite. Ist es so, dass ein Defizit in einem höheren Bereich durch Kompetenz in einem unteren Bereich nicht ausgeglichen werden kann. Jemand, der perfekt Auto fährt, aber zu hohes Risiko eingeht, aber trotzdem die gleiche Unfallquote wie jemand, der nicht wenig riskant fährt, aber es nicht einfach technisch nicht so richtig hinkriegt. Ja. Deswegen hilft es auch nichts, wenn man Schleudertrainings macht. Weil es ist sogar so, dass die Schleuderkurse, die in Finnland und in Norwegen für die Fahranfänger gemacht wurden, dazu geführt haben, dass die Kontrollgruppe ohne Schleuderkurs weniger Unfälle hatte. Das ist ein interessantes Paradox. Auf das komme ich später, das nennt sich Risikohomöostase. Die Idee, man glaubt, gut fahren zu können, erhöht das Risiko, Einstellung. Und diejenigen, die von vornherein den Respekt vor der Natur und vor dem Gelände haben, waren vorsichtiger als die gedacht haben, sie können es. Man hat das dann in den Mehrphasenführerschein nach Österreich transportiert, hat aber aufgepasst, dass bei uns in der Fahrschülerausbildung wirklich Wert darauf gelegt wird, dass sie einen totalen Respekt kriegen und eben nicht das Gefühl haben, sie können was. Das ist ja das Thema, was ich angestellt habe. Risiko ist das ist sozusagen der zweite Schwerpunkt neben den Unfallursachenanalyse, die wir zuerst gemacht haben. Es ist eine der interessantesten Theorien, die mir überhaupt als Psychologe hier untergekommen sind. Ja. Stellen Sie sich vor, wann war das? In die 80er Jahre sind in München die Taxi ausgerüstet worden mit ABS. Ja. Ich glaube, Siemens hat das damals gemacht und sie haben einige hundert Taxler ausgerüstet, 25% der gesamten Taxler und 75% hatten kein ABS und haben es 3 Jahre lang beobachtet. Und die mit ABS hatten viel mehr Unfälle. War ein Schock für die Techniker. Und man hat dann probiert herauszufinden, was passiert denn im Kopf von einem Taxler oder von einem Autolenker. Ja? Und es geht um Folgendes. Menschen haben eine Risikoeinstellung, die ist fix. Und wenn die durch bessere technische Einrichtungen das Auto wenig Risiko hat, wird es durch Verhalten auskompensiert. Das heißt, die bessere technische Ausrüstung des Autos wurde durch riskanteres Verhalten kompensiert, damit der Mensch wieder auf dem Risiko ist, dass er sich selbst wählt. Ja. Und nachdem die übertrieben haben mit dem, was das ABS kann, wurde das Verhalten riskanter, als es notwendig gewesen wäre, um wieder auf den gleichen Risikolevel zu kommen. Das ist die Theorie. Risiko ist ein persönlicher Sollwert. Hängt davon ab, vom Geschlecht. Männer haben ein höheres persönliches Risikoeinstufung. Hängt vom Alter ab. Den höchsten Risikolevel, den internen, haben 18-jährige Männer. Ist der Testosteron gesteuert ein bisschen, mit 25 sinkt er ab, Familiengründung etc. Das wahrgenommene Risiko und das gewünschte Risiko werden in Einklang gebracht. Das heißt, wenn ich auf einer großen Autobahn bin, das kennt jeder, fährt er schneller, wie wenn er auf einem Schotterweg fährt. Weil er das Gefühl hat, es ist weniger Risiko, deswegen kann er mehr Geschwindigkeit auf sich nehmen, bis er auf dem Level ist, den er auf dem Schotterweg auch hätte, mit einem höheren externen Risiko. Alle Sicherheitsmaßnahmen werden durch riskanteres Verhalten kompensiert. Das Risikoniveau einer Person ist daher eine konstante Größe. Homöostase ist etwas, das im Körper immer ausreguliert wird. Das heißt, es gibt einen inneren Sollwert, wie beim Körpertemperatur, der durch Schwitzen am gleichen Level gehalten wird. Da haben wir das Daxler-Experiment noch einmal. 25% der Lenker hatten ABS. Sie waren in 3 Jahren in knapp der Hälfte von 747 Unfällen involviert. Die Theorie wurde mittlerweile 100-mal untersucht. Ein interessantes Geschichtel ist auch, voriges Jahr haben sie auf einem Computerspiel, da ist es darum gegangen, dass man einen Ballon aufbläst, bis er platzt. Ja. Und derjenige, der den am meisten aufbläst am Computer, kurz bevor es zu viel ist, kriegt er am meisten Punkte. Die eine Gruppe haben das so ganz normal gemacht, die anderen haben einen Fahrradhelm aufgehabt. Die mit Fahrradhelm haben das Gefühl gehabt, sie sind sicherer und haben am Computer ein höheres Risiko eingegangen als die ohne Fahrradhelm. Ja. Mittlerweile weiß man, dass Radfahrer mit Fahrradhelm wesentlich riskanter fahren und auch mehr Fahrradunfälle haben als solche ohne Fahrradhelm. Dann bin ich dann kurz fertig, bald fertig mit dem Vortrag. Schauen wir uns noch kurz das Thema an Unfallrisiko nach Altersklassen. Das ist eine Studie, die wir selber gemacht haben. Die Unfälle sinken natürlich mit dem Lebensalter. Das ist banal, hängt aber damit zusammen, dass immer je älter der Lenkerkohorte wird, desto weniger Lenker in diesem Alter sind unterwegs. Schlichtweg, weil es weniger Personen gibt und Leute weniger einen Führerschein haben. Ja. Wenn man das Ganze korreliert mit den gefahrenen Kilometern, dann sieht man, dass das Risiko eines 87-Jährigen genauso hoch liegt wie das eines 17-Jährigen. Bei den Jungen differenziert es nach Männern und Frauen, bei den Alten glaube ich nicht, weil die Unfalltypen sind ganz anders. Bei der alten Generation sind es Kreuzungsunfälle, konzentrationsbezogene Unfälle und weniger Risikoverhalten, bei den Jungen ist Risikoverhalten. Ist aber auch ein Kreuzungsunfall, wenn ich eine Bundesstraße überquere und ich werde von einem Lastwagen niedergefahren, ist auch genauso tödlich wie Überholunfall von einem 18-Jährigen. Ja. Es gibt natürlich den Versuch, etwas zu tun. Wie wir wissen, die Technik kann es nicht sein. Das wird nur auskompensiert durch riskanteres Verhalten. Also können wir nur an der Einstellungsschraube drehen. Sprich Prävention bei Fahranfängern und bei jedermann durch Bewusstseinsbildung, Rehabilitation von straffälligen Lenkern und Gestaltung des Verkehrsraums. Straßen so bauen, dass sie gefährlicher ausschauen, als sie sind. Und nicht umgekehrt. Ja, ist eine ganz banale Sache. Wenn Sie auf einer Landstraße unterwegs sind und die nächsten Anhaltspunkte für das Auge sind 200 Meter weit weg, weil links und rechts Acker ist, ja, haben Sie das Gefühl, Sie fahren langsam. Sind links und rechts der Landstraße Bäume, haben Sie das Gefühl, es ist gefährlich. Ist ja tatsächlich gefährlich, ja, in der Allee. Setzt man dort Sträucher hin, habe ich das Gefühl, ich fahre schnell und es ist objektiv nicht gefährlich. Ich komme in eine Ortseinfahrt und plötzlich wird die Fahrbahn enger, weil in der Mitte ein Fahrbahnteiler ist, der vollkommen sinnlos ist. Warum steht dort der Fahrbahnteiler, haben Sie sicher schon manche gefragt. Der einzige Zweck ist, durch die Verengung der Fahrbahn wird das Geschwindigkeitsgefühl und das Risikogefühl größer. Also senke ich mein Risikolevel, indem ich die Geschwindigkeit senke. Das sind die Gestaltung des Verkehrsraums. Ich habe kurz einmal den Mehrphasenführerschein angesprochen, wo wir in Österreich 2003 angefangen haben, die Fahranfänger nach dem Führerschein noch intensiv verkehrspsychologisch zu schulen. Und das ist wirklich ein schöner Effekt. Man sieht den Knackpunkt nach unten. Mittlerweile haben wir in dem Bereich die Unfallquote um fast 30% senken können. Ist allerdings seit 2003 nichts mehr Neues dazugekommen. Also das war die singulär beste Maßnahme nach Einführung der Gurtenpflicht. Ist aber 2003, das ist jetzt 13 Jahre her. Und seither stagniert das. Von das ist noch eine kurze Statistik über die Wirkung von Nachschulungen. Eine Gruppe mit Nachschulung und gleicher Strafe, die andere ohne Nachschulung, mit gleicher Strafe, die ohne Nachschulung. Und Strafe hat ungefähr, ich glaube, über 40% Rückfallsquote. Diejenigen, die mit Nachschulung und Strafe haben 22% Rückfallsquote. Das ist immer noch viel, aber die Hälfte von 40%. 87% unserer Kunden sind Männer. Danke.
Danke, Peter Jonas. Ich muss jetzt nur zum Verständnis gleich selbst eine Frage stellen, aber wir haben 10% Zunahme der Unfälle,
ja,
in Europa, also quer durch.
Nein, das, die 10% sind auf Österreich. Österreich, okay. Ja.
Woran liegt es? Kannst du das nochmal kurz sagen? Liegt es am Handy, habe ich mir gedacht. Das ist das Einzige, was seit 2015 oder 2014 eigentlich mehr und mehr in unser Leben tritt, als andere ist gleich.
Also ganz genau, warum es mehr sind, weiß keiner. Es hat sicher mit Handy auch zu tun. Und es hat wahrscheinlich damit zu tun, dass der Druck auf sei diszipliniert, pass auf, einfach nachgelassen hat. Und vieles, was in den letzten Jahren, wir reden jetzt nur von Verkehrstoten, ja, wenn man nämlich die Unfälle mit Schwerverletzten und Toten zusammenzählt, dann sind wir schon seit vielen Jahren stagnierend oder leicht steigend. Die Verkehrstoten sind deswegen auch gesunken, weil wir vier große Faktoren haben. Das erste ist, die Autos werden immer sicherer. Das zweite ist, seit ungefähr 15, 20 Jahren hat fast jeder ein Handy mit. Früher hat man zur nächsten Telefonzelle laufen müssen. Und es gibt jetzt überall den Hubschrauber. Und es gibt eine Erstversorgung und eine Notfalls Versorgung im Spital, wo man über die 30 Tage, ab der man dann nicht mehr als Verkehrstoter gilt, wenn man nämlich 30 Tage im Koma liegt, dann gilt man nicht mehr als Verkehrstoter. Das ist in den letzten Jahren massiv ausgebaut worden. Aber der Zuwachs wird immer schwieriger. Ein Zuwachs von 100 auf 110 sind 10%. Ein Zuwachs von 1000 auf 1010 ist nur mehr 1%. Ja. Man kann in dem Bereich fast nichts mehr zulegen. Im Bereich der Autosicherheit, im Bereich das Handy wird nicht mehr und die Unfalltraumatologie wird auch nicht mehr so viel besser. Und dadurch senkt sich jetzt die Anzahl der Verkehrstoten an den der Schwerverletzten an, die sowieso schon steigt.
Okay, gut, danke dafür. So, Damen und Herren, Sie sind dran. Da gibt es schon eine Frage da vorne und dann hier. Bitte das Mikro.
Ja, danke. Ich möchte einen Einwand bringen mit einer Frage. Durch das automatisierte Fahren stehen wir heute am Wendepunkt, weil wir wissen, dass wir in 20 Jahren viele Funktionen beim Autofahren verlieren, Gott sei Dank. Ich glaube, dass also die Technik, die Sie angesprochen haben, dass sie nicht zunimmt, sehr stark zunehmen wird und den Menschen das Autofahren abnehmen wird. Das wird die junge Generation, die da ist, noch erleben, durchaus. Wir werden also nicht mehr selbst Lenker sein.
Ich glaube ja, ja. Ich glaube, das ist das vielleicht am wenigsten wahrgenommene Änderung beim Autoverkehr in den nächsten Jahren. Wir werden, jetzt haben wir 2016, wahrscheinlich 2020, schon einen Anteil von 20-25% automatisierten Autos am Straßenverkehr haben.
Das sind 4 Jahre. Darf ich da nachfragen, was ist denn da deine Meinung? Sollte man diese automatisierten Autos von den noch selbstgelenkten unterscheiden können im Straßenverkehr?
Außen.
Von außen,
die,
ja.
Werden, die werden automatisch unterscheidbar sein, weil die alle oben am Dachl einen Scanner haben.
Das Radar.
Genau.
Okay, gut. Weil das war so ein Einwand einer Roboterpsychologin. Okay, bitte, Ihre Frage. Und ich bitte um Fragedisziplin.
Sie haben zwei Diagramme gezeigt, welche dieselbe Altersgruppe vergleichbar gemacht hat, allerdings mit unterschiedlicher Kilometerleistung. Mhm. Es betrifft die Menschen in hohem Alter. Und wenn man also die wenigen Kilometer berücksichtigt, die da von dieser hohen Altersgruppe gefahren werden, dann ist das Risiko für diese Personen ziemlich hoch. Und ich frage mich, welchen Anteil an diesem Risiko hat der Umstand, dass nicht in allen verglichenen Ländern, das waren ja circa 28, ich schätze, dass in der Hälfte dieser 28 Länder eine Fahrtauglichkeitsüberprüfung, sprich Gesundheitscheck, gemacht wird und in der anderen Hälfte nicht.
Okay. Stimmt, in der Schweiz zum Beispiel, wir haben jetzt vor kurzem einen Unfall gehabt, genau, ja. In Vöcklabruck, glaube ich, wo das Thema auch in den Nachrichten aufgegriffen wurde. Es ist eine alte Forderung der meisten Verkehrsexperten, dass ab 65 alle 10 Jahre der Führerschein erneuert werden muss, wie es auch die EU vorschlägt. Es gibt eine EU-Regel, dass das gemacht werden soll. Allerdings können sich die einzelnen Nationen, es ist nicht verbindend für alle EU-Nationen. Österreich hat sich rausgenommen, wir führen das nicht durch. Aber circa die Hälfte der EU-Nationen bindet den Führerschein im Alter an regelmäßige Gesundheitsüberprüfungen.
Okay, bitte. Mir fehlt das Thema sozusagen, es ist ja jetzt hier viel über die heilige Kuh gesprochen worden, das Auto, die Fußgänger. Also haben Sie jetzt eben bloß ganz kurz angeschnitten, also ich als Verkehrsteilnehmerin fühle mich sozusagen als Fußgängerin, ich habe kein Auto, fahre mit den Öffentlichen und bin genauso gefährdet. Mhm. Und das ist, finde ich schade, dass das nicht mit berücksichtigt wurde in Ihrem Referat, weil im Augenblick zum Beispiel, gerade seitdem die Eisenbahnbrücke gesperrt ist, ja, sind die Ampeln für Fußgänger zurückgeschalten und für die Autofahrer, weiß ich, um bestimmt 30 bis 45 Sekunden erweitert worden. Also ich bin gehbehindert und muss relativ schnell versuchen, über irgendwelche Ampeln zu kommen. Und dadurch ist man auch sehr als Verkehrsteilnehmerin, sag ich mal, gefährdet. Und ältere Leute so und so, etc. Also das fehlte mir auch in der Statistik, wie viele Fußgänger sozusagen Verkehrstote sind. So wie Sie vorhin zum Beispiel das mit dem Bus als Beispiel.
Danke. Danke. Ja, der Anteil der Fußgänger an den Verkehrstoten steigt leider, ja.
Ja, aber auch der Fahrradfahrer,
oder? Der Fahrradfahrer, ja.
Okay.
Boah, das ist Jolly Joker-Frage, ja. Es ist, der Fußgänger ist zwangsläufig der schwächste Verkehrsteilnehmer und
ja, da gibt's noch.
Ja, Sie sagten jetzt mit Mittelinseln. Na, für Autos.
Ja.
Es gibt ja genug breite Straßen hier, gerade auch in Linz oder was ich in Wels auch, wo es manchmal Ecken gibt, wo Cycle ist. Warum nicht mehr Mittelinseln oder halt auch Büsche, so dass wirklich die Autofahrer dann wirklich abbremsen müssen. Oder man halt wirklich sagt, okay, man hat noch wenn man die Ampelphase nicht schafft, dann sozusagen eine Möglichkeit, sich auch in Sicherheit zu begeben auf dem Mittelstreifen.
Einer der Versuche, die Fußgänger besser zu schützen oder mehr einzubinden, sind diese Begegnungszonen, die in manchen Ländern Shared Space heißen. Funktioniert nicht überall, aber wenn es richtig gemacht wird, kommt es zu einem besseren Miteinander, einer besseren Kommunikation aller Verkehrsteilnehmer.
Gibt es da schon Erfahrungen, die sich ja statistisch niederschlagen mit diesen Begegnungszonen?
Ja, ich habe leider die Folie gelöscht, weil ich mir dachte, das ist heute ein Thema. Aber ich weiß ein bisschen halbwegs auswendig. Ich habe so, glaube 8 oder 9 sind untersucht worden voriges Jahr in Deutschland von einer Versicherung. Und in 2 ist es schlechter geworden, in 2 Städten. Mhm. In 2 oder 3 Städten ist es besser geworden. Und in 4 ist es gleich geblieben, der Anteil der verletzten oder getöteten Fußgänger.
Okay, bitte.
Ich hätte eine Frage, und zwar, was passiert in so einer Nachschulung? Wird da Empathiefähigkeit im Verkehr geschult oder geht es um ein grundsätzliches Sicherheits- oder Risikoverständnis des Nachgeschulten. Wie läuft das praktisch ab? Und gibt es zum Beispiel auch Nachschulungen für Radfahrer, Motorradfahrer oder sogar Fußgänger?
Die Nachschulung es gibt zwei Arten von Nachschulen. Solche das sind fast immer Probeführerscheinbesitzer, die in dieser Zeit extremes Verkehrsverhalten in den Tag legen, also zum Beispiel im Tunnel umdrehen oder über die doppelte Sperrlinie fahren, und für Alkohol. Fast 90% unserer Kunden kommen aus dem Grund Alkohol. Da sitzt dann manchmal auch ein Motorradfahrer drinnen, aber eher selten. Die Nachschulung dauert 4 Abende, zu 3 Stunden und 15 Minuten. Und das Thema ist in einer Gruppe, es müssen mindestens 6 Leute sein, 11 ist die Obergrenze. Die Gruppendynamik wirkt sich dahingehend aus, dass alle ihr Erlebnis, ihr Delikt erzählen, und der Psychologe
steht... Das heißt, die sagen, ich bin Klaus und ich bin ein Raser.
So ungefähr. Ja. Die Psychologe steht unter Schweigepflicht, also davon dort geht nichts an die Behörde. Und die erste Phase ist einfach nur einmal ein Gruppenarbeitsklima herzustellen. Ja, das dauert einmal 3-4 Stunden. Der erste Abend und der zweite Abend, da werden dann geht's dann mehr ins Detail. Und es ist ja so, die Leute tun etwas, das eigentlich ihren Werten widerspricht. Keiner würde das, was sie selbst tun, anderen empfehlen. Was man anstrebt, ist eine Konfrontation zwischen dem, was die Wertehaltung ist, und dem tatsächlichen Verhalten, ohne dass das jemand ins Lächerliche zieht oder sich entzieht durch Stören, nicht anwesend sein oder Witze. Und diese Emotionen, die damit verknüpft sind, bei 11 Leuten hat man fast immer jemand dabei, wo es Schwerverletzte gegeben hat. Die Betroffenheit, dieses Gefühl, sich anzusehen und was man eigentlich macht, führt dann in den meisten Fällen, nicht in allen Fällen, zu einer Motivation, das Verhalten zu ändern. Und das ist dann der letzte Teil der 4 Abende. Wie kann ich praktisch mein Leben so gestalten, dass ich nicht immer an den gleichen Punkten, wie ich fahre ins Wirtshaus, möchte nicht nach Hause fahren, fahre dann doch nach Hause, dass das nicht passiert. Zum Beispiel nicht den Schlüssel mitnehmen ins Wirtshaus, sondern im Auto lassen und mit dem Zweitschlüssel, der zu Hause ist, das Auto am nächsten Tag aufsperren. Wenn der Schlüssel im Auto ist und die Tür wird zugemacht, sofern das nur technisch geht, kann man sicher nicht nach Hause fahren. Oder sich vorher ausmachen, wer fährt, etc. Es ist auch interessant für die Leute zu schauen, wo passiert am meisten. Es sind weniger die geplanten Events, wie Geburtstagsfeiern. Die meisten kommen, weil sie Zigaretten holen fahren und das hätte einfach brauchen. Na.
Was ist das? Okay.
Gut. Oder eingeladen werden am Arbeitsplatz auf eine Geburtstagsfeier oder irgend sowas. Ja.
Okay. Du hast ja vorhin gesagt, das Risikoniveau bei den Leuten ist konstant sozusagen, ja, aber es ist nicht unveränderbar.
Es ist also nicht unveränderbar. Man kann es durch Einstellungsänderung, also man kann es nicht ändern, indem man den Leuten eine technisch bessere Umgebung zur Verfügung stellt, sondern man kann es nur ändern, indem man zum Beispiel das Thema Risikoniveau als solches anspricht und sagt, schau, die einzige Form, wie du sicherer leben kannst, ist, wenn du deine Risikoeinstellung änderst, was und so weiter, ja.
Okay, also da kann man was machen. Bitte. Frage, ob man das Mikrofon...
Mich würde interessieren, ob es da auch Auswertungen gibt, sozusagen in Richtung Autotype oder also auch LKW, Reisebus, BKW, Elektroautos
und Unfallverhalten oder Verkehrsverhalten.
Genau, ja.
Wir haben das selber mal gemacht und haben angeschaut, welche Autofarbe korreliert mit den meisten Unfällen. Sie dürfen raten.
Schwarzer Audi.
Schwarz. Lenker mit Schwarz. Es gibt natürlich, man kann ja alle statistisch auswerten, man ist am gefährlichsten, ja. Nun, am Freitag und am Abend in der Nacht. Das braucht man nicht auswerten, das wissen wir eh. Aber dass Schwarz das gefährlichste Auto ist, habe ich mir auch gedacht, aber es war interessant, das zu bestätigen. Ja.
Ist es tatsächlich
so? Tatsächlich, okay. Ja. Ja. Weiß sind übrigens die ungefährlichsten. Das sind die Dienstautos von der Beamten. Okay.
Die vom Land, die werden durchs Land geschickt, dass du ein wenig bremst. Okay, dann war der nächste Sie bitte.
Stimmt es, dass in Frankreich Autofahrer ein Alkomessgerät im Auto mitführen müssen? Und bringt das was? Und das Zweite ist, was hat der Straßenbau für Einfluss? Mir kommt da immer die Steirer Schnellstraße unter, wo ein Haufen Unfälle passieren. Die ist erst neu gebaut worden, ist quasi eine Hochgeschwindigkeitsstrecke, so ähnlich wie die Kremser Schnellstraßen. Warum baut man sowas heutzutage noch?
Das mit Frankreich weiß ich nicht genau, vielleicht weiß jemand anderer im Publikum.
Wer weiß was? Gibt's Frankreich Erfahrene? Bitte.
Ich kann sagen, weil ich bin Franzose und in Frankreich ist es so, dass man so Ballone mitnehmen muss. Die sagen nicht genau, wie viel man Alkoholgehalt hat, aber man weiß halt, man hat die 0,5er Grenze erreicht und muss somit das Auto stehen lassen. Wenn man dann trotzdem erreicht wird oder aufgehalten wird und eben diese Grenze überschritten hat, dann wird man quasi zweimal gestraft, weil man hätte ja vorher schon selber schauen können. Also die Ausrede, das hätte man nicht gedacht, weil ich habe ja eh nur ein Glasl gehabt, gilt dann nicht mehr.
Mhm. Ah, okay. Deshalb. Okay. Aber es ist noch nicht technisch verbunden, das gibt es ja auch nicht, dass man sozusagen, genau, dass das Auto nicht startet, genau, wenn das Röhrchen sagt, zu viel.
Das haben die, weder die Renaults noch die Peugeots noch die Citroën noch.
Okay. Serienmäßig. Das beruhigt mir Citroën-Fahrer. Also, ich
meine, ich aber gut. Ja, das sind die sogenannten Alkologs. Das große Projekt 2017, ja.
Die Dame, bitte.
Ein Freund von mir hat letzten Mittwoch eine Radfahrerin erwischt. Mhm. Er kann für den Unfall nichts, sie ist jetzt im Tiefschlaf. Eben Gott sei Dank auch ein Hubschrauber gekommen. Und meine Frage ist jetzt, gerade in der Stadt, fahren ja viele Radlfahrer gegen die Einbahn oder eben auf dem Gehweg. Und ich habe wirklich manchmal auch Angst, dass man denkt, hoffentlich über sie renieren. Gibt es da Statistik, welche Unfälle durch diese gegen die Einbahn fahren passieren? Ob da was erhöht, ja, erhöhtes Risiko ist?
Gibt's, ja. Ich war vor kurzem bei der Mobilitätsagentur in Wien als Referent eingeladen. Da ist es darum gegangen, Fußgänger und Radfahrer im Stadtverkehr. Und da hat er ein Referent zitiert, dass in Lille, wie heißt die norwegische Stadt, die so ähnlich heißt, Lillehammer, danke. Lillehammer. Hat man das genau untersucht. Radfahrer, die sich nicht an die Verkehrsregeln halten, also die bei Rot über die Kreuzung fahren und die gegen die Einbahn fahren über mehrere Jahre. Und das hat keinen Unterschied gemacht. Also Radfahrer, das ist ein bisschen das Safety Paradox. Wenn du etwas tust, das gefährlich ist, passt du zehnmal so auf. Es gibt auch kaum Fußgänger, die, wenn sie bei Rot über die Kreuzung gehen, von einem Fahrzeug erwischt werden.
Okay, danke.
Das ist eine paradoxe Intervention, oder? Sozusagen.
Ja.
So, die nächste Frage. Dort, bitte. Kannst du. Mach du zuerst. Ja, bitte.
Ja, mein Name. Entschuldigung. Mein Name ist Fritz Menzel.
Entschuldigung. Ladies first, machen wir so. Danke.
Mich interessiert
dafür
jetzt noch.
Dafür hält sich die Dame kurz, hat's versprochen.
Hab ich das?
Ja.
Mich interessiert noch was. Das heißt Linz und Oberösterreich. Wie sieht's aus mit Kinderunfällen? Also Kinderunfälle sozusagen im PKW. Einmal die Statistik, das andere sozusagen auf der Straße, wenn Kinder selbstständig oder in Begleitung die Fahrbahn überqueren, weil, also mir, also ich muss sagen, ich war Politikerin, hatte Verkehr und daher weiß ich, dass wir sehr viel gerade für Kinder getan haben. Also was mir auffällt, oft, dass parkende Autos, gerade so nicht richtige Laster, aber diese etwas größeren Transporter, meistens an den Ecken stehen und dann denke ich mal, wie kommen Kinder rüber? Wird da auch etwas getan, dieses zu entschärfen, dass Kinder zum Beispiel sicher über den Weg gehen und nicht nur im September, wenn Schulanfang ist, sondern regelmäßig? Und wie sieht die Statistik aus? Und das andere interessiert mich, gibt es in Linz zum Beispiel Mahnwachen, wenn ein Kind tödlich verunglückt ist? Das haben
wo gibt es die?
Die gibt es bei uns, ja, bei uns. Wir haben es immer gemacht, wir wurden angerufen, also ich war in so einem Netzwerk und dann haben wir sozusagen bis zur Beerdigung Mahnwachen gemacht. Und Kinder haben gemalt etc., um einfach aufmerksam zu machen, hier ist ein Kind überfahren, tödlich verunglückt. Und haben dann auch weiter sozusagen ins Parlament gegeben, dass das entschärft wird, beziehungsweise die Ampel anders geschaltet wird oder davor, was ich hier darf nicht gehalten werden.
Okay, alles
also wirklich.
Klar.
Genau, danke. Hey, danke.
Ja, ich habe den Eindruck, das ist eine Frage, die eigentlich an einen Politiker gestellt werden muss. Ich kenne die Statistik.
Du hast ja auch Einblick durch deine Beiratsfunktion im Verkehrssicherheitsbeirat beim Verkehrsministerium. Gibt es dort solche Diskussionen zu dem Thema?
Ja, das Thema Kinder ist leider im Ansteigen begriffen. Was es gibt, ist, dass es Schwerpunktaktionen gibt, und ich weiß von der Stadt Wien, von Linz nicht, dass bei jedem Unfall eine Kommission, bei jedem tödlichen Unfall, eine Kommission hinkommt und Vorschläge einreichen muss zur Änderung der Verkehrsraumgestaltung. Was jetzt in Wien gemacht wird, dass praktisch jeder Fahrradstreifen vorgezogen wird, dass der Fahrradlenker nicht neben einem LKW im toten Winkel zum Stehen kommt, sondern davor. Das sind 12.000 Kreuzungen in Wien, ja, die verändert werden, weil es eben sehr viele Unfälle gegeben hat, wie es auch bei uns auf der Nibelungenbrücke vor einigen Jahren war, wo der LKW-Lenker rechts abbiegt und sieht einfach nicht, wann ihn neben dem Vorderrad, dem rechten Vorderrad, ein Fahrradlenker fährt oder steht. Ja. Also es gibt diese Analysen, von Linz weiß es nicht, in Wien weiß es. Wien ist übrigens die Stadt mit den geringsten Unfällen, also Verkehrsunfällen europaweit, glaube ich. Liegt auch daran, dass immer weniger Leit- und Führerschein haben.
Naja, liegt am gut ausgebauten öffentlichen Verkehr. Zu den Mahnwachen noch, hat es da schon mal Diskussionen gegeben?
Nicht, dass ich wüsste.
Ist das bekannt aus Berlin? Nein. Okay. Wir haben noch eine Wortmeldung, bitte dort. Ja.
Ja, mein Name ist Fritz Menzel. Ich arbeite unter anderem auch mit Peter Jonas zusammen als Verkehrssicherheitsmensch. Eine Frage, und zwar, ich bin seit Jahren in der Verkehrsausbildung tätig, auch als Fahrschullehrer. Das Mopedalter hat man massiv abgesenkt. Ich habe jetzt Leute drinnen mit 14,5 Jahren. Sie können sich vorstellen, was das heißt. Einen Bub, den man noch Lego spielen empfehlen würde, der da steht neben der Östrogenbombe, die sich dann entsprechend in diesem Alter natürlich unterschiedlich entwickelt haben. Und die zweite Geschichte, ich bin eine Landfahrschule und da ist das Moped natürlich im Müllviertel immer noch sozusagen das Mittel zum Zweck, dass man wegkommt. Wenn man halt in der Schule fragt, wie schnell gehen eure Mopeds, und man sagt 50 dürfen es, dann kriegt man mildes Lächeln. Es war eine politische Entscheidung. Ist die Frage, was kann man jetzt machen? Frage an Peter Jonas, was kann man tun, um diesen Wahnsinn der Einspurigen runter wieder, ursprünglich hat man L17 gemacht, um die Leute vom Moped wegzukriegen. Dann hat der Handel geschrien und jetzt sitzen die Leute mit 14,5 in den Kurs und fahren mit 15 über Land, weil die Mopeds nämlich alle schneller gehen als die 40. Also da sehe ich einen ganz massiven Eingriff an und für sich und das war politisch gewollt. Und ein Statement noch zu Ihrer Frage, weil Sie gesagt haben, warum baut man solche Straßen? Das ist die B309, glaube ich, ne? Die ist ja angetreten als Transportachse für die Wirtschaft und die Industrie nach Steyr. Hat eine Trassierung einer Autobahn, konnte allerdings nicht vierspurig gebaut werden, weil das Land Oberösterreich nicht die Asfinag ist. Also hat man sie einmal zweispurig in die Landschaft gebaut. Wenn man jetzt rein einmal mit den Bürgern ehrlich wäre, müsste man sagen, wir setzen einen 80er hin. Die Lastautos sind dort die Pacecars und ihr Autofahrer habt euch dazu zu schlichten. Das wäre ein Förderband. So ist es geplant. Überholsichtweiten passen nicht, Gegenverkehrssichtweiten passen nicht, die Überholstrecken passen nicht, und nur Geschwindigkeit überprüfen ist meiner Meinung nach dort zu wenig, man wird weiter dort Unfälle haben. Aber natürlich ist das ein Thema, dass man sagt, warum baut sie uns eine Diskothek, wenn wir eigentlich uns aufführen sollen wie in einer Kirche. Das Zitat ist nicht von mir.
Okay, die Frage war jetzt, 14-jährige Mopeds?
Ja, das ist ein tragisches Thema. Wir hatten bis, ich glaube 2006 war es, bei den Mopedführerscheinen eine verkehrspsychologische Screening, hat man das damals genannt, das war eine Kurzuntersuchung, ist die Person schon reif, mit 15 oder 16 das Moped zu lenken. Das wurde von den Politikern aus populistischen Gründen abgeschafft. Und die Anzahl der tödlich verunglückten Jugendlichen ist dann im Laufe der Jahre um 400% angestiegen, ja. Also wir hatten massive Probleme, haben immer noch massive Probleme in dieser Altersgruppe.
Das hat sich das grundsätzlich verändert zu dem, was sagen wir Anfang der 80er Jahre, Mitte der 80er Jahre war, oder sind wir heute dort auf demselben Level?
Nein, es ist schon besser geworden insgesamt. Ja. Es ist damals, was in den 80er Jahren war, hat dazu geführt, dass man gesagt hat, schaut man sich den Reifegrad an. Man hat es dann ersetzt durch eine Moped-Fahrstunde in der Fahrschule, was ich, wie gesagt, die Leute nicht risikobewusster macht, wenn sie besser Moped fahren können, das kennen sie meistens eh. Sondern es ist der Unterschied zwischen 15-Jährigen, die reife 15-Jährige sind, und 15-Jährige, die vollkommen wahnsinnig sind, ist in dem Alter sehr groß. Ja. Es gibt einfach reife Unterschiede und manche sollten einfach warten, bis sie 17 sind. Und die Politiker haben das gewusst, man hat ihnen das gesagt, und es ist zum Teil so, dass die Politik da manchmal, sagt es jetzt bewusst, über Leichen geht, das in Kauf nimmt, obwohl sie es wissen, um hier einfach was zu machen, das gut ankommt.
Ja, wer ist da die Lobby? Die junge ÖVP aus dem Mühlviertel oder was?
Das war damals ein gewisser Herr Kukatz, gell? Den gibt es nicht mehr. Ja. Der war auch gegen 0,5.
Achso, vielleicht ein Mann, der die, weiß ich nicht, die Auslese im Sinne der Evolution auf dem Straßenverkehr überträgt.
Okay. Es ist von Oberösterreich gekommen damals.
Ja, bei der ganzen Situation frage ich mich, wo sind dann die Eltern? Mhm. Die müssen ja ihre Kinder kennen. Wir sind selber Eltern von mehreren Kindern. Und bei uns war das nicht so, dass wir gesagt haben, unsere Kinder können mit 17 jetzt den Führerschein machen und Auto fahren. Die haben gewartet, bis sie die Matura hatten. Und dann war das das Geschenk. Und ich finde, das ist genug, wenn Kinder warten und reifer werden. Und auch bei einspurigen Verkehrsmitteln, dass Kinder nicht schon mit 15 Jahren unbedingt da herumrasen müssen, sondern dass die Eltern wissen, wie schaut es mit meinem Kind aus, was kann ich ihm erlauben, was kann ich zulassen. Und dann selber Schranken setzen, weil wenn dann was passiert ist, dann weinen alle. Aber warum lassen Sie es zu? Wo liegt die Verantwortung und wo ist auch das Vorbild der Eltern?
Ja, natürlich. Letztendlich sind es ja die Eltern gewesen, auf die die Partei abgezielt hat, weil die wollten, dass die Kinder mit dem Moped fahren, weil sie die Kinder nicht mit dem Auto in die Disco bringen wollen. Das ist, der Druck war aus der Bevölkerung, ja.
Ja, ich muss dazu sagen, dass mein Vater mir geholfen hat, mein Moped zu frisieren, weil mit 40, nein, im Ernst, mit 40 konnte man im Verkehr nicht mitfahren. Also wenn das nicht 55, 60 gegangen ist, warst du ein permanentes Verkehrshindernis und wahrscheinlich gefährlicher unterwegs als mit 40. Ich stelle das mal in den Raum.
Gut. Dann bitte. Schließe ich mich mit meiner...
Liege ich verkehrt?
Also mit dazu nicht.
Dann schließe ich mich mit meiner Frage den Vorbildern an. Und zwar die Vorbilder von Jugendlichen oder sehr jungen Erwachsenen ist ja oft in den Medien. Und dann gibt es so Filme wie The Fast and the Furious und so weiter, wo natürlich alle Gerätschaften, die sich Kraftfahrzeuge nennen, für den Straßenverkehr zugelassen sind, dass die ja frisiert werden bis ins Dort hinaus. Und wenn man das nicht macht, ist man ja nicht mit dabei und dann ist man ja Strumpfhosenträger und Beckenrandschwimmer und so weiter. Mhm. Also das Objektivieren von dem, was ich tue als Subjekt in einem System, das so fragil ist wie ein Verkehr, da ist dann ganz egal, ob der mit dem Radl fährt, ob der 10 ist oder 8, ob der mit dem Moped fährt oder mit einem Auto. Es ist eigentlich... dieses Objektivieren, und das ist was, was ich auch mit meinem Führerschein gemacht in den 90er Jahren, das alles auf der objektiven Ebene zu vermitteln, die Regeln, das System, und ich bin einverstanden, weil ich ja einen Schein mache und so. Und dieses subjektive Sicherheitsempfinden, das ja auch sehr ausschlaggebend ist für, wie risikobereit bin ich, wo ist das? Ne? Die Jugend kriegt Filme und Vorbilder, die der Hammer sind und werden damit alleingelassen und dann viel Spaß in den nächsten 10 Jahren im Straßenverkehr. Und da würde es mich halt interessieren, ob dann Sie als Psychologe in der Nachschulung, ob sowas Thema ist. Ist Ihnen das schon aufgefallen, dass da junge Männer wirklich größenwahnsinnig unterwegs sind?
Ja, sicher, vor allem in den Nachschulungen für Probeführerscheinbesitzer haben wir, es ist so die Mischung von Testosteron und Dummheit ist tödlich manchmal. Und da ist die Prognose auch nicht sehr gut, ja. Man müsste da einerseits sicher mehr mit führerischen Zügen durchgreifen. Andererseits haben wir gesehen, dass beim Mehrphasenführerschein, wenn heute den Führerschein jemand macht, muss er noch 3, 6 und 9 Monate noch einmal zurück in die Forschung zur sogenannten Perfektionsfahrten. Und beim zweiten Termin, also nach 6 Monate, hat er ein Fahrsicherheitstraining und einen Verkehrspsychologen. Und da haben wir wirklich einen Knick in der Verkehrsstatistik gehabt, nach unten. Sofort, wie das eingeführt worden ist, ist es nach unten gegangen. Also es hilft schon, wenn man die Leute in Gruppen zusammenfasst und mit ihnen redet. Ein anderes Projekt, das sehr hilfreich wäre, das heißt Close To. Es ist in der Steiermark entstanden, wird auch in Oberösterreich durchgeführt. Zum Teil ist junge Lenker, die einen Verkehrsunfall verursacht haben mit tödlichem Ausgang und Haftstrafen ausgefasst haben, kriegen eine Diversion, also Verringerung oder Aufhebung der Haftstrafe, wenn sie sich bereit klären, mit Gleichaltrigen Seminare abzuhalten. Wo dann jemand sitzt, der so ausschaut und so redet wie du, in die gleiche Disco geht und erzählt, wie das war, wie er eine ganze Familie ausgerottet hat. Und das geht schon rein, ja. Wurde gefördert, ist aber, hätte sogar auf Bundesebene umgestellt werden sollen. Wir waren da in der Projektgruppe, wurde aber dann ein Veto eingelegt von einer der zwei Koalitionspartner.
Können Sie sagen, von wem? Kannst du sagen, von wem?
Ja, von der ÖVP.
Von der ÖVP, okay. Ja, bitte.
Es gibt ja erwiesenermaßen Stellen im Straßenverkehr, wo mehr Unfälle passieren als an anderen. Sogenannte Unfallhäufungspunkte oder vor Schulen. Würden Sie es als sinnvoll erachten, wenn man Autofahrer vor diesen Stellen warnt? Sei es jetzt eine Stimme im Auto, die sagt, Achtung, gefährliche Kreuzung, Achtung Schule, Schulbeginn. Weil ich habe Ihnen sehr intensiv zugehört, Sie haben mir die Botschaft gegeben, dass Technik nichts mehr verändern kann an den Statistiken. Man muss jetzt an den Menschen schrauben sozusagen oder an der Wahrnehmung, der Risikobereitschaft im Kopf. Aber ich kenne nur Versuche aus Tirol, wo Straßen, wo vermehrt etwas passiert ist, ausgeschildert wurde mit Unfallhäufungsstellen und wo das Risiko oder die Unfälle um 30% reduziert wurden. Und frage mich deshalb, ich kenne in Oberösterreich nur einen Unfallhäufungspunkt, das ist, wenn ich in die Therme Geimberg fahre, gibt es eine exponierte Kurve und ansonsten kenne ich keinen. Aber das liegt jetzt an mir. Aber ich frage mich, warum bei diesen eindeutigen Zahlen das nicht verstärkt gemacht wird. Das waren jetzt zwei Fragen. Also ja. Das erste bitte, würden Sie es als sinnvoll erachten, Autofahrer zu warnen? Und das zweite, warum wurden diese Thematik der Unfallhäufungspunkte nicht weiter verfolgt?
Es gibt einen österreichischen Plan, wo alle Jahre erneute Unfallhäufungsstellen eingetragen werden. Und es gibt die von der Landesregierung, die Verkehrsexperten, die Techniker besuchen die Orte und es wird dort manchmal umgebaut. Also es gibt einen Überblick, wo, wie viel Unfälle passieren und man hat da schon ein Auge drauf. Ich habe gesagt, man kann nur an den Menschen drehen, aber ich habe auch gesagt, Verkehrsraumgestaltung. Wenn man den Verkehrsraum so gestaltet, dass der Autofahrer das Gefühl hat, es ist verdammt gefährlich, was ich mache, obwohl es objektiv noch gar nicht so gefährlich ist, dann kommt am Schluss ein sicheres Verhalten raus.
Aber zur technischen Machbarkeit. Mein dummes Navi, ganz ein billiges, kann mich vor jedem Radarkasten warnen. Könnte mich doch auch vor so Unfallhäufigkeitspunkten warnen, oder?
Sicher.
Es technisch wäre es möglich.
Es gibt ja die Verkehrsschilder, Achtung, Häufungsstelle, aber die sind nicht so oft. Na, ich bin ein bisschen Anhänger von dem Safety-Paradox. Nimmt man die Gehsteige weg, hat man zum Beispiel nur eine Fahrbahnebene, nimmt man die Verkehrszeichen weg, entsteht Verunsicherung beim Autofahrer. Und Verunsicherung führt zu mehr Konzentration und Aufmerksamkeit. Mhm. Also. Kennt ja niemand mehr
die Rechtsregeln. Entschuldigung. Gut, wollen Sie eine Frage stellen? Dann warten wir aufs Mikrofon, bitte. Unsere bezaubernde Assistentin naht bereits.
Gibt es eigentlich eine Auswirkung seit dem Computerführerschein?
Ist es besser geworden?
Ich glaube nicht, dass es eine statistische Auswirkung gibt, die mit oder ohne Computer das untersucht. Man kennt den allgemeinen Trend, der Gott sei Dank in die Richtung geht, dass die Leute doch vorsichtiger fahren. Aber man weiß ja, dass es insgesamt weniger Führerscheinbesitzer gibt.
Das heißt, die weniger werden, machen mehr Schaden.
Die weniger werden, machen auch weniger Schaden, aber die gar nicht fahren, machen am meisten weniger Schaden.
Gut, haben wir noch Wortmeldungen? Bitte kurz Zeichen mit der Hand. Das Mikrofon kommt schon.
Sollte man nicht auch dieses erörtern, dass man diese PS-starken GTI-Fahrer, die da meistens von den Jüngeren gekauft werden, 3, 4, 5, 6 Jahre alt, aber immer nur die 110, 150 PS haben und natürlich dann als Führerschein-Neulinge extrem gefährdet sind mit diesen Kraftpaketen?
Ja, ist eine alte Forderung. Ich war einmal bei euch am runden Tisch in den Oberösterreichischen Nachrichten vor mittlerweile, glaube ich, 4 Jahre her, ja. wo in Traun ein schwerer Unfall passiert ist mit einem Promente-Bus auf der einen Seite und einen schwarzen Boliden auf der anderen Seite. Es ist ein Thema in vielen europäischen Ländern. In England zum Beispiel wird das ganz bewusst gemacht, dass das Leistungsgewicht, also es geht nicht nur um die PS, sondern um die PS pro Kilo, mit der Versicherungssumme korreliert wird und mit dem Lebensalter. Ja. Also in England kann ein 18-Jähriger, der ein 150 PS-Auto fährt, sich die Versicherung einfach nicht leisten. Ja.
Okay. Es gibt ja auch die... Pardon?
Bei uns, man könnte das natürlich auch gesetzlich regeln, indem ich einfach sage, okay, du kriegst die Freigabe für bestimmte Autos erst mit 25.
Bei den Motorrädern funktioniert das ja, mit Stufenführerschein.
Genau. Könnte man beim Auto auch machen. Damals war der Kepplinger nur Landesrat, es gibt immer Argumente dagegen. Habe mich nicht damit durchgesetzt. Es wäre sicher objektiv überprüfbar und sinnvoll und würde sofort die Verkehrszahlen ändern, wenn man einen Stufenführerschein für der nach Leistungsgewicht des Autos geht, macht. Ja.
Okay, bitte.
Ich hätte noch eine Frage bezüglich Unfalltoten durch öffentlichen Verkehr.
Öffentlichen
Verkehr, Bus, Straßenbahn, Postbusse. Gibt es da eine Erfassung?
Gibt es, aber ist eine vernachlässigbare Größe. Ist
vernachlässigbar. Okay, danke.
Zu den Versicherungsgeschichten. Mehr und mehr tendieren Versicherungsgesellschaften dazu, auch das Fahrverhalten überwachen zu wollen. Durch die modernen Autos, die ja am fahrenden Computer gleichkommen, die ja Internetanschluss haben und so weiter. Wäre das für dich ein gangbarer Weg, zu sagen, hier auch sicherheitsrelevante Dinge unterzubringen?
Nee, ich bin grundsätzlich gegen den Überwachungsstaat, aber mit Ausnahme des Verkehrs. Weil da geht's, okay. Da geht's das ist einfach gerechtfertigt. Und ich denke, viel wird sich ändern mit den automatisierten Autos. Und warten wir mal ab, was die nächsten Jahre bringen.
Aber grundsätzlich zu sagen, man könnte koppeln das Alter des Fahrers, dessen Risikobereitschaft, das sich aus dem Auto auslesen lässt, Geschwindigkeitsverhalten und damit die Versicherungssumme, ne?
Natürlich, aber die Versicherungen kalkulieren offensichtlich auch mit ihrer Popularität. So wie Politiker und machen es einfach nicht. Sie könnten es ja.
Naja, gut. Damen und Herren, da gibt es noch zwei Fragen. Augenblick bitte. Wollen Sie das Mikrofon der Dame noch reichen? Ladies first, ist bei uns das Prinzip, dann sind Sie dran. Bitte.
Ja, ich hätte eigentlich eine ganz radikale Forderung. Und zwar würde es nicht was bringen, wenn so regelresistente Fahrer einfach das Fahrzeug konfisziert würde für eine gewisse Zeit. Ich glaube nämlich, da würde es viel mehr bringen als irgendeine andere Strafe. Also das ist meine Ansicht.
Okay. Gibt es in vielen Ländern, Italien zum Beispiel.
Ah ja, genau.
Ich denke, wie gesagt, um den sozusagen den Bogen ganz zum Anfang wieder zurückzuschlagen. Wir haben in Österreich die meisten Raucher unter 18 und die meisten Jugendlichen, die Alkohol trinken. Wir haben ein gewisses, ich würde sagen, eine gewisse schlampige Mentalität, was das betrifft, und sind geografisch genau dort, wo wir mentalitätsmäßig sind, an der Grenze zum Balkan. Ja.
Nordbalkan, ne? Okay, aber
ich hätte eine Frage zur Verkehrssicherheit von Kindern, und zwar ob ich da Zahl aus einer Statistik in Erinnerung, wo in Österreich 350 bis 400 Kinder jährlich am Schulweg angefahren werden. Also es sind jetzt nicht tödliche Unfälle. Und meine Frage wäre, was wäre Ihrer Meinung nach ein Ansatz, die Sicherheit von Kindern am Schulweg oder Kindern überhaupt im Straßenverkehr zu erhöhen? Also gibt es noch was anderes als Warnwesten?
Also 350 bis 400 kommt man viel vor, weil es ja gar nicht so viel, müssen ja schon die Hälfte aller Verletzten sein. Aber egal wie viel es sind, das ist eines der Themen, an denen wirklich gearbeitet wird im Verkehrssicherheitsbeirat und in der Politik wird. Das geht dann auch den hartgesottenen Politikern unter die Haut. Was man tun kann, ist schwierig. Also am besten, glaube ich, funktionieren immer noch die Schülerlotsen. Und Warntafeln, es gibt so Schulwegprojekte, der Fritz Menzel, der da ist, hat da einiges an Expertenwissen gesammelt, wo man in Ortschaften, das geht halt eher, wo eine Ortsgemeinschaft vorhanden ist, bewusstseinsbildende Maßnahmen macht, dass die Kinder mit den Eltern den Schulweg abfahren, dass die Autofahrer darauf hingewiesen werden. In einer Großstadt ist es schwierig.
Ja, vielleicht.
Kannst du was dazu sagen,
Fritz? Kannst du noch was dazu sagen zur Verbesserung der Situation für Kinder? Ja, also Kinder.
Ich beschäftige mich seit Jahren mit dem Thema Shared Space. Ich war unter anderem auch in Felden, wo ich weiß nicht, der Herr aus Kärnten dürfte schon weg sein, in einem Bürgerbeteiligungsprozess drinnen. Also mein Ansatz ist auch mit Kindern, Bürgerbeteiligung mit Kindern. Ich habe das bereits mit Kindergärten gemacht, in Ottensheim einen Platz gestaltet, in Feldkirchen an der Donau ein Schulprojekt 2 Jahre begleitet. Also man muss die Kinder fragen, die Kinder sind herrlich frisch und nicht von irgendwelchen Regeln und Richtlinien beeinflusst. Die sagen, was wollen, die sehen was und dann geht man mit den Vorschlägen der Kinder und der Eltern zum Verkehrsjuristen und der sagt dann, warum sind sie nicht zuerst zu mir gekommen und das können wir alles nicht machen. Ich sage, aber wir werden etwas machen. Problem ist in Österreich leider, dass man immer zuerst die Techniker und Juristen fragt. Die sagen, das geht nicht, das haben wir nie so gemacht, das können wir nicht. Und wie es dann in meinem Fall war in Feldkirchen, haben wir uns dann nach einem Jahr einen Verkehrssicherheitspreis abgeholt und dann waren dann auch wieder alle angetreten und haben die Sache sehr gelobt. Also auch in der Verkehrssicherheit können Sie durchaus Ihren Maria-Theresien-Orden abholen in Österreich. Also auch das geht bei aller Schlampigkeit. Ne? Also mal ruhig vom Raum her. Und Ihnen würde ich vorschlagen, gestalten Sie den Raum mit den Kindern vor der Schule, gestalten Sie die Schulwege, binden Sie die Kinder mit den Autofahrern, die ja meistens derselbe, jeden Tag dieselben sind, die dort fahren. Ne? Mein Apfel-Zitrone vom KfV, die Geschichte, die Braven kriegen einen Apfel und die Bösen kriegen mit der Lesepistole hingeschossen. Man muss dann meistens die Mutti in den saure Zitrone beißen, weil das ist nämlich die ihr Kind angeliefert hat und hinterher schnell wegfährt, weil sie in die Arbeit muss. Also für solche Dinge habe ich wenig Verständnis, sondern es gehören rundum und um alle eingebunden. Schüler, Lehrer, der Schulweg ist immer der gleiche, die Autofahrer, die einem dort begegnen, sind immer dieselben und es ist selten, dass einmal ein DHL-Fahrer oder sowas durchfährt, na gut, den nehmen wir auch irgendwo noch mit. Also es geht einfach nur von unten hinauf, von oben herunter, das kennen wir nicht. Das gilt auch. Übrigens noch eine Anmerkung zu dieser Sache, ich komme nicht über die Ampel. Wenn die Ampel rot ist, hat der Fußgänger in Österreich die Räumungsphase. Ja. Und das ist an und für sich drinnen, also man braucht als Fußgänger sich nicht fürchten, wenn man dann bei Rot noch drüber hatscht. Nicht hinuntersteigt, sondern schon drauf ist. Natürlich gebe ich da recht, es gibt verschiedene Überbreiten, die da sind. Muss man sich im Detail anschauen.
Okay.
Aber mit den Kindern, glaube ich, das ist, lasst die Kinder an die Macht, dann funktioniert es.
Vielen Dank. Ich kann mich erinnern an die Verkehrsjuristen, die an die Schule so Booklets verteilt haben, wie man denn einen Kreisverkehr zu befahren und beschreiten hätte. Dann habe ich versucht, mit meinen Kindern den Kreisverkehr vor dem Welser Bahnhof regelrecht zu beschreiten. Es ist uns nicht gelungen. Der Herr Verkehrsplaner hat uns da aber auch nicht aufklären können, wie man diesen Kreisverkehr mit dem Fahrrad richtig befährt. Also Verkehrsplaner, das ist eine sehr interessante Geschichte, sehr sehr interessante Menschen dort.
Ich habe eine Frage, und zwar, es hat doch so ein Projekt gegeben mit den Zebrastreifen und die Ausführung mit verschiedenen Hindernissen, Beleuchtung, und gibt es da irgendein ein Ergebnis? Also
ja, schon. Die haben Untersuchungen gemacht, wie unterscheiden sich das Abbrems- und Abstoppverhalten von Autofahrern, je nachdem, wie toll der Zebrastreifen beleuchtet ist. Und wie zu erwarten ist, je größer das Blinken ist, und man kann das auch unten mit so im Boden eingelassenen Leuchtdioden machen, die links und rechts fahren, wie am Uferanermarkt bei den je aufwendiger das ist, desto eher bleibt der Autofahrer stehen. Diese Frage, die meisten Gemeinden können sich das wahrscheinlich nicht leisten. Aber es ist natürlich ein bisschen ein Problem beim Zebrastreifen im November, Dezember, das kennen die Autofahrer auch, dass man im Gegenverkehr die Personen, die am Zebrastreifen gehen, nur mehr als Silhouetten wahrnimmt. Und wenn der Zebrastreifen wirklich gut beleuchtet ist oder sich die Beleuchtung nur einschaltet, wenn der Fußgänger runtersteigt, man kann ja das mit einem Bewegungsmelder verknüpfen. Wenn niemand am Zebrastreifen ist, dann ist der Zebrastreifen dunkel. Sobald jemand runtersteigt, beginnt der ganze Zirkus zu leuchten, dann habe ich für den Autofahrer nicht die Situation, dass er immer hell ist und dass das einen Gewöhnungseffekt hat, ja. Sondern der Autofahrer weiß, jetzt steigt jemand runter, jetzt beginnen die Lichtspiele, und damit erreiche ich am meisten Aufmerksamkeit, weil es eben nicht das ständige, etwas, das dauernd blinkt, funktioniert nämlich auch nicht. Das wissen wir von den rechtsabbiegenden Spuren bei den Radfahrern. Die haben da eine Zeit lang so Blink-Dinger gehabt. Das funktioniert nicht, wenn es immer blinkt. Ja.
Gibt es, Stichwort Radfahrer, was mich persönlich interessiert, ich bin ja viel mit Fahrrad unterwegs, wenn der Fahrradanteil in einer Stadt steigt, wir sind in Oberösterreich bei lächerlichen, weiß nicht, 6% oder so, steigt der zum Beispiel 14-15%, wie es ja, oder 20%, wie es in skandinavischen Städten zum Teil der Fall ist, wie verändert sich dann das Sicherheitsgefüge hinsichtlich des Autoindividualverkehrs?
Es gibt insgesamt weniger schwere Unfälle, das wissen wir. Zum Beispiel Wien hat eben unter anderem deswegen so wenig Unfälle, weil es relativ viel öffentlichen Verkehr hat und auch relativ viel Radfahrer. Natürlich gibt es auch jährlich mehr Radl-Unfälle, das ist unvermeidlich, wenn der Anteil der Radfahrer höher wird. Aber insgesamt sinkt eben die Unfallquote pro Einwohner, pro städtischer Einwohner. Aha. Ich denke, dass für die Autofahrer, wenn man mit dem Auto in Kopenhagen fährt, es so ist, dass sie sich konzentrieren müssen, weil einfach mehr Unvorhersehbares passiert, und wie ich jetzt schon gesagt habe, Verunsicherung erzeugt Konzentration und mehr Sicherheit. Am gefährlichsten sind die vollkommen geregelten Verkehrsabschnitte, wo man nichts mehr tun muss, wenn man denkt, es ist eh alles geregelt. Und dann steigt jemand runter oder man übersieht etwas, und dann passieren wirklich die schweren Unfälle, wenn man dann meistens mit hoher Geschwindigkeit unterwegs ist. Mhm.
Was mich noch interessiert ist, gibt es noch Raum, diese Unfallstatistiken stark nach unten zu bringen, abgesehen von baulichen Veränderungen? Welche Möglichkeiten, welche Parameter muss man verändern? Gibt es in der Führerscheinausbildung etwas? Was sind, sagen wir, deine 4, 5 Hauptpunkte, die du ändern würdest? Könntest du, damit man mit dem Effekt, dass die Unfallstatistik nach unten geht?
Naja, man könnte sich an England und Irland ein Beispiel nehmen. Wir waren dort einmal auf Betriebsausflug und haben uns dort die Verkehrssicherheit in 3-tägigen Seminaren erklären lassen. Die sind führend, weil sie am meisten Öffentlichkeitsarbeit machen, bis hin zu den absolut brutalen Videos im Hauptabendprogramm, wo man, hat es bei uns auch eine Zeit lang gegeben,
Schockvideos,
ja. Sind unbeliebt, aber funktionieren doch anscheinend irgendwie, und sehr viel Bewusstseinsbildung, viel strengere Strafen, und absolut wichtig, wenn ich Verhalten ändern möchte als Jurist, ja, sollte ich auf die Psychologen hören. Weil die Psychologen wissen, dass nicht jede Strafe verhaltenswirksam ist, sondern damit eine Strafe verhaltenswirksam ist, braucht es mindestens 4 oder 5 Kriterien. Das erste Kriterium ist, die Strafe muss relevant sein, sie darf keine Bagatellstrafe sein. Die zweite ist, sie muss in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit dem Delikt stehen.
Wie bei dem Hund.
In der Hinsicht unterscheiden sich Verhaltensänderungen, kann man ja auch als Dressur bezeichnen. Ja. Das okay. Läuft nach den gleichen Kriterien. Man nennt es eine Lernpsychologie. Es muss die Strafe relevant sein. Sie muss in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Eigenen stehen. Ganz wichtig, sie darf nicht als ungerecht empfunden werden. Weil das Ziel muss ja sein, dass der, der die Strafe hat, in irgendeiner Form Einsicht zeigt und sie integriert. Wenn er das Gefühl bekommt, er ist ein Pechvogel, weil die Überwachungsdichte so gering ist, dass er der Einzige von seinem ganzen Freundes- und Bekanntenkreis ist, der erwischt wird, und dann die Strafe nur extrem hoch ist, weil sich die Politiker denken, Überwachungsdichte ist teuer, aber drakonische Strafen kostet uns als Politiker nichts, dann man weiß, dass die Todesstrafe die Kriminalitätsrate überhaupt nicht geändert hat. Ja. Das Einzige, was hilft, ist hohe Überwachungsdichte mit vernünftigen Strafen, also auch nicht übertrieben, dass man nicht das Gefühl der Ungerechtigkeit hat. Aber auch nicht Bagatell. Wir sind im Bagatellbereich eher, wenn man Schweiz, Italien anschaut, ja. Also sie muss schon wehtun, aber sie muss in irgendeiner Form zu schlucken sein. Unmittelbarkeit und hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich von vornherein weiß, wenn ich das tue, ist die Chance, wie wenn ich in Linz auf der Stadt oder ein paar mit einem 100er dahin fahre, weiß ich, dass 4-mal wird's blitzen, ja. Das ist, das tue ich einfach nicht, weil es ist sofort, es ist unmittelbar, es ist die Wahrscheinlichkeit hoch und es hilft, oder? Kaum jemand fährt ein 100er auf der Stadtautobahn.
Ja, zwischen die Kästen geht's.
Zwischen die Kästen, ja.
Bitte.
Danke. Kurz Fahrrad nochmal. Also was mir öfter passiert, weil ich es nicht gewohnt bin, wo ich herkomme, dass neben dem Gehweg eine zweispurige, sage ich, Fahrradspur ist. Also es passiert mir heute noch, dass einmal sozusagen mit dem normalen Verkehr, Autoverkehr und dann entgegengesetzt. Verstehen Sie, was ich jetzt meine? Du verstehst mich,
Klaus. Gegenüber einer Fahrradspur, oder was?
Ja. Nee, grundsätzlich. Also ob das jetzt in der Fadinger ist oder sonst irgendwo, ja. Also ich wäre schon so oft vom Fahrradfahrer angefahren worden, weil einfach die ja nebeneinander sind, die beiden Spuren und nicht in Fahrtrichtung des Fließverkehrs.
Nee, Fahrrad und Fußgänger sieht man in der Fußgängerzone. Bei uns schaut gefährlich aus. In Wien auch.
Sie verstehen mich nicht.
Also es passiert aber die Kollisionsgefahr, okay. die Konfliktzone Fahrrad. Fußgänger ist ein typisches Fall für das Safety Paradox. Es schaut so gefährlich aus, wenn ein Fahrradfahrer fährt, passieren dort unterm Strich praktisch nichts. Ja.
Na, ich meine was anderes, aber ich glaube,
Wenn neben dem Gehweg dann ein zweispuriger Radweg ist, der in beiden Richtungen.
Man muss in beide Richtungen schauen, wenn ich drüber gehe, über die Straßen als Fußgänger, ja.
Ich wollte
die Frage zuzuspitzen.
Zuzuspitzen. Ja, ich wollte jetzt noch Thema Kinder. Also was mir hier auffällt, ist ja sehr viel Schilderwald, Verkehrsschilder, eins neben dem anderen. Achtung, Kinder gibt's öfter oder Schule. Was mir aber fehlt, ist, dass auf der Fahrbahn Achtung Schule zum Beispiel oder Achtung Kinder gemalt ist, habe ich noch nie gesehen.
Ich bin kein Politiker, ich bin dafür
das nicht. Nein, er hat nichts mit. Sie sind Verkehrsexperte und ich denke mir, sowas sehen Sie sicherlich auch. Und dann ist für mich die Frage, warum in Tempo 30 Zonen oder nicht vor Schulen oder Kindergärten oder auch Behinderteneinrichtungen nicht so eine Tempomessung ist, wo gezeigt wird, Sie fahren im Augenblick 50 statt 30. Und es gibt ein Projekt zurzeit in Berlin, das habe ich mir vorher hier angeguckt, da wird sogar, das Kennzeichen mit aufgenommen und wird sozusagen in dieser, Video überwacht in dem Moment. Ja, das ist ein Projekt für ein Vierteljahr, glaube ich, gewesen, wo man einfach mal guckt, ob das relevant ist. Danke.
Ich habe die Frage dabei nicht verstanden.
Ja.
Die Frage heißt einmal fahrradsicherer und das andere, ob es geht oder ob Sie davon wissen, ob es überhaupt sowas gibt in Oberösterreich oder Österreich.
Leider.
Ja, ja, also diese wird ganz gerne bei Stadt- oder Dorfeinfahrten gemacht. Sie fahren ja 50 oder 60 und ich kriege da immer so ganz rote Zahlen, fürchterliche. Aber als Hobbyraser ist ja kein Wunder. Ja. Nein, ich habe auch schon so grüne Zahlen gesehen mit 50 und die Frage ist natürlich, warum steht das nicht vor diesen ausgewählten Schulen, Behinderteneinrichtungen und so weiter. Könnten wir aufstellen, aber ist natürlich politische...
Ist ja Kostenfrage.
Ja. Und auch politischer Wille, ne?
Politischer Wille, ja.
Nutzen wird's was, weil sonst...
Nutzen wird schon. Ich denke, dass diese Rückmeldung, ich sage jetzt intuitiv, ich kenne keine Statistiken, aber bei mir hilft's was. Ja. Und ich sehe, Sie
ich fahren... Ich kann immer schön die Abweichung von meinem Tacho bewerten dann.
Also ja, genau.
Was zeigt das Auto an und was zeigt diese Messung an? Also ist auch zum Eichen nicht schlecht.
Aber um auf das vorher noch zurückzukommen, es gibt viel Spielraum nach unten. Wenn wir dort sind, wo die Engländer sind, dann haben wir... eine Zone erreicht, wo weitere Verbesserung schwierig ist. Ja.
Das heißt, es geht noch was. Kann man das in Prozent ausdrücken?
Ja, oder? Die Hälfte geht sicher noch. Das heißt, ich weiß jetzt nicht.
Wir sparen uns wie viele Verkehrstote im Jahr in Österreich, wenn wir da ideal
herangehen. Schauen wir mal, was die Engländer haben. Müssen wir das Ganze zurückgehen auf die...
Finden wir es, oder?
Ich glaube schon.
Also die, okay.
Die.
Großbritannien ist, oder du hast jetzt nicht drauf, oder? EU-Staaten gesamt.
Spanien ist zum Beispiel 36.
Also.
Es ist.
Gutes Drittel weniger.
Gutes Drittel geht auf alle Fälle runter, ja.
Okay. Was machen die Spanier? Weißt du das auswendig? Was die, welche Maßnahmen die setzen?
Bei den Spaniern, erstens sind die Strafen, was ich mal gesehen habe, ist, dass sie bei Überlandstraßen, wenn es die Sektionsmessung ist ja wirklich sehr effizient, ja.
Ja.
Was ich sehr witzig gefunden habe, dass die Polizei in einem Wiener, ein Stadtteil von Wien oder außerhalb von Wien gesagt hat, sie können nicht so viele Anzeigen verarbeiten. Wie jetzt durch den Sektorenkontrolle reinkommen.
Okay,
Sie wollen, dass weniger kontrolliert wird.
Da kannst du zeitweise ausschalten dann, ne?
Ja, genau. Okay, was ich in Spanien einmal wahrgenommen habe, ist, dass sie Sektorenkontrolle haben und wenn du über die Geschwindigkeit in der Section Control warst, kommt eine rote Ampel.
Okay, das halte ich wirklich bewusst. Stimmt, das haben ja auch die Franzosen, ich habe es gesehen, auch in die Franzosen haben es auch.
Ja.
Wenn du zu schnell bist, dann kriegst du eine Rote. Genau. Genau, ja. Gibt es noch wo eine Frage?
Ja, ich habe eine Schlussfrage vielleicht. Ich weiß nicht, wann eine Frage noch gelaufen ist.
Das bestimmt schon
ich. Ja, das, na, ich sage, ich weiß nicht, wenn Sie sagen, gibt es noch eine Frage, dann
geht das bitte. So.
Wie kriegen wir den Bund dazu, dass die ganze Straßenverkehrsordnung endlich einmal nicht nur Ländersache ist, weil es wird in Tirol anders gefahren und anders geplant als in Oberösterreich und Verkehrszeichen werden teilweise anders gestellt in verschiedenen Bezirken. Also ich kenne in Oberösterreich Bundesstraßen, jetzt Landesstraßen B, wo an der Bezirksgrenze das Regime sich ändert mit Geschwindigkeit. Und da ist meiner Meinung nach viel drin, da müssten wir eigentlich mal anbohren, weil das ist nämlich für England und Irland meine Einschätzung, dass die ein komplett durchgängiges, wo eine Kreuzung schaut da und dort überall gleich aus. Fahren Sie mal allein von Linz nach Efferding und dann nach Braunau. Und dann schauen Sie ein bisschen Verkehrsgestaltung an. Jeder macht seinen eigenen Topf und rührt da drinnen. Das wäre eine Frage, wie könntest du dort anbohren? Und ich glaube, Herr Puttiger, um Sie einzubremsen, würde einfach ein grünes Petri-Heil reichen am Beginn der Ortschaft, dann wären es langsamer.
Völlig richtig, danke. Outet mich hier als leidenschaftlicher Fischer. Ist recht.
Ja, in Österreich, ich bin ja im zweifach Historiker, die Bundesländer sind alle viel öter wie der Bund. Das ist ein Grund, warum den Föderalismus wir in Österreich nie verlieren werden, weil Oberösterreich, Tirol, Steiermark, das gibt's alles über 1000 Jahre. Seit wann gibt's die Bundesregierung oder Österreich als Bundesstaat?
Ja.
Das ist, der Föderalismus ist ein Teil des österreichischen Systems und wird sie wahrscheinlich nicht ändern. Ja.
Was ich als Abschlussfrage vielleicht noch wissen möchte. Viele Jahre habe ich den Verkehrslandesrat Hiesel beobachtet, wie er das Land mit Kreisverkehre überzieht. Hat das irgendwie Auswirkungen gehabt auf die Verkehrssicherheit?
Weiß man noch was? Na klar. Ja. Kreisverkehre kommen aus England. Okay. Ich vermute ja, die haben das deswegen ursprünglich gemacht, weil sie so viele Helden haben und bei einer Ampelkreuzung kann ich da in der Mitte keine Helden hinstellen. Wir haben da Falkes für beim Kreisverkehr ja. Schon.
Okay.
Aber es hat natürlich schon einen Effekt, dass wenn man zum Beispiel Salzburg rausfährt Richtung Thalgau, da gibt's jetzt Kreisverkehre. Früher war das eine Straße, wo man mit 120 gefahren ist und man hat aber alle 5 Kilometer einen Linksabbieger. Mhm. Und da hat es die fürchterlichsten Unfälle gegeben, auch mit okay. Motorrad. Ja.
Ja.
Durch den Kreisverkehr alle 5 Kilometer wird automatisch das runtergebremst. Ich da spare mir bei den Ampeln die Wartezeiten, die unnötigen. Mhm. Es ist sowas wie eine Selbstregulierung, die Sicherheit und automatische Geschwindigkeitskontrolle bringt. Ja.
Okay.
Also ich bin ein großer Anhänger von Kreisverkehren.
Alles klar. Danke. So, hat noch jemand vielleicht eine andere Abschlussfrage? Heute bin ich sehr kulant bei Abschlussfragen. Wenn nicht, dann da gibt's noch einmal das Mikrofon, bitte. Noch.
Ich meine, der Unterschied zwischen uns und England ist ja einerseits der Linksverkehr, andererseits haben wir aber die Engländer trotzdem den Rechtsvorrang. Also das war ja so, wie wenn wir Linksvorrang hätten. Gibt's da was? Gibt's da eine Meinung dazu?
Ich fahre manchmal in England und war jetzt gerade 5 Wochen im Linksverkehr in Japan. Interessanterweise gibt's kaum ungeregelte Kreuzungen in diesen Ländern. Die haben entweder ein Stoppschild wie in die USA. In die USA gibt's ja keine ungeregelte Kreuzung, du hast immer Stoppschilder auf alle 4 Kreuzungsenden. Oder wie in England ein Vorrangschild. Aber ich habe mir das nämlich auch immer gefragt. Haben die Links- oder Rechtsvorrang? Aber ich habe nie eine Straße gefunden, die ungeregelt war, eine Kreuzung in England. Gibt's nicht. Es gibt.
Also die Engländer kennen die Rechtsregel überhaupt nicht. Und wenn sie nämlich, das ist nämlich das Feine in England, wenn nämlich keine Vorrangtafel da ist und es fahren zwei zusammen an der Kreuzung, zahlen beide und der Schaden wird geteilt. There is no rule, sagen die Engländer. Das die ist, Rechtsregel gibt's nur im Roundabout. Alles, was drinnen ist, hat Vorrang. Da entsteht der Eindruck, die fahren nach der Rechtsregel. Tun sie aber nicht. Die haben entweder Bodenmarkierung für die Vorrangschicht oder Vorrangtafel.
Ja. Ja, wunderbar. Danke auch für diese Auflösung. Das ist sicherlich hat sicherlich erzieherischen Charakter, dieses geteilte Leid und der geteilte Schaden. Sie haben sicherlich keinen Schaden, wenn Sie die künftigen Veranstaltungen des Kepler-Salons besuchen, weshalb ich jetzt noch die Hinweise habe für Sie. Ethik als Technik, 21. Juni, morgen ist es am Dienstag, aus der Reihe Relatives der Kunst-Uni Linz, Petra Gehring ist da die Philosophin. Schwer ans Herz lege ich Ihnen Montag... Ist 18.15, die Zeitung ist falsch, Lügenpresse. Den Fehler machen immer die Zeitungen, ja? Gar keine Frage. Der Kepler-Salon irrt nie. Der Herr Intendant nickt. Ich lege Ihnen ans Herz, wirklich und ganz persönlich, am Montag, 27. Juni 1930, nächste Woche, Hass im Netz, was wir gegen Hetze, Mobbing und Lügen tun können. Ingrid Brodnik ist zu Gast, die Medienredakteurin des Nachrichtenprofils, Nachrichtenmagazins Profil, war früher beim Falter, wirklich eine gute Frau, tolles Buch geschrieben und passt hervorragend in die Zeit. Und wenn Sie noch mehr wissen wollen über das Programm, bitte nehmen Sie sich eins mit, es liegt da hinten. Hier sind wir noch offen bis etwa 22 Uhr. Plaudern noch mit uns ein bisschen. Was ich noch sagen möchte, ist erstens danke, dass Sie heute hier gekommen sind. Vielen lieben Dank, Peter Jonas. A warm hand, please.
Danke. Okay. Danke für die tolle Moderation.
Dankeschön. Ich darf Ihnen noch einen schönen Abend wünschen. Bleiben Sie noch ein bisschen da.